SRF 1.
.30 Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Der Folterbericht des US-Senats fördert Grausames ans Tageslicht. Doch der damalige Geheimdienstvize verteidigt sich.
We may have made a few terrorists uncomfortable for a short period of time in order to get information that we felt was essential to protecting the United States.
Man habe es vielleicht einigen Terroristen ungemütlich gemacht, doch es sei wichtig gewesen, um die USA zu schützen. Entsetzen beim Anti-Folter-Experten.
Ich bin eigentlich sprachlos, dass so etwas überhaupt möglich ist. Das ist eine Schande für die Menschheit.
Der Rechtsanwalt Marco Mona ist unser Gast im Tagesgespräch um 1. Dann, das Gezerre um die Ausschaffungsinitiative geht weiter. Der Ständerat zeigt sich milder als der Nationalrat. Und was ist eigentlich eine Ehe? Eine zentrale Frage in der Nationalratsdebatte um die CVP-Familieninitiative. Im Studio sind Brigitte Kramer und Thomas Fuchs.
Der Ständerat geht einen eigenen Weg bei der Umsetzung der Ausschaffungsinitiative. Er ist seiner Kommission auf der ganzen Linie klar gefolgt. Konkret heißt das unter anderem, kriminelle und verurteilte Ausländer sollen zwar des Landes verwiesen, Einzelfälle aber geprüft werden. Dies betrifft insbesondere Secondos, also Personen, die in der Schweiz geboren und aufgewachsen sind. Sie sollen nicht automatisch ausgeschafft werden. Nun ist wieder der Nationalrat am Zug. Der Nationalrat will nun doch nicht im Gesetz verankern, wie hoch Stipendien mindestens sein müssen. Bei der Behandlung des Ausbildungsbeitragsgesetzes ist er auf die Linie des Ständerates eingeschwenkt. Mit dem überarbeiteten Gesetz wird die Stipendienvergabe in der ganzen Schweiz vereinheitlicht. Die polnische Staatsanwaltschaft beantragt Einsicht in den gesamten Bericht über die Foltermethoden des US-Geheimdienstes CIA. Man hoffe so auf neue Beweise bei den Untersuchungen über geheime CIA-Gefängnisse in Polen. Inzwischen hat sich Polens Ex-Präsident Kwasniewski zum Folterbericht geäußert. Im polnischen Radio sagte er, sein Land habe zwar mit den US-Sicherheitsdiensten zusammengearbeitet, Folterungen jedoch habe Polen nicht zugestimmt. Auch bei der UNO hat man reagiert. Der Sonderberichterstatter für Terrorismusbekämpfung und Menschenrechte verlangt, dass die Verantwortlichen des Folterprogramms zur Rechenschaft gezogen werden. Bei der Bekämpfung der Ebola-Epidemie in Westafrika gibt es laut der Weltgesundheitsorganisation WHO zwar Fortschritte, aber das tödliche Virus sei noch lange nicht eingedämmt. WHO-Chefin Margaret Chan sagte dem Sender BBC, in Liberia, Guinea und Sierra Leone verbreite sich die Infektionskrankheit noch immer schneller, als sie bekämpft werden könne. In den drei Ländern wurden bisher knapp 18.000 Ansteckungen registriert. Mehr als 6.300 Menschen starben an Ebola. Die internationale Luftverkehrsvereinigung IATA rechnet damit, dass in der Branche nächstes Jahr weltweit Gewinne von insgesamt 25 Milliarden Dollar erzielt werden. Gut die Hälfte davon in Nordamerika. IATA-Direktor Theiler begründete diese Prognose in Genf einerseits damit, dass sich die Weltwirtschaft weiter erhole und andererseits mit dem tiefen Ölpreis. Im laufenden Jahr geht die IATA mit Gewinnen von insgesamt rund 20 Milliarden Dollar aus. In Japan ist ein umstrittenes Gesetz in Kraft getreten, das für Geheimnisverrat strengere Strafen vorsieht. Wer geheime Informationen zum Schutz der nationalen Sicherheit weitergibt, kann neu mit Gefängnis von bis zu 10 Jahren bestraft werden. Bisher stand darauf in Japan höchstens 1 Jahr Haft. Kritiker des Gesetzes beklagen, dass der Staat nun nach Gutdünken Informationen zu Geheimnissen erklären könne. Der südafrikanische Paralympic-Star Oscar Pistorius wird sich wegen der tödlichen Schüsse auf seine Freundin vermutlich erneut vor Gericht verantworten müssen. Die Richterin hat dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf ein Berufungsverfahren stattgegeben. Eine Berufung gegen die 5-jährige Haftstrafe ließ sie jedoch nicht zu. Hauptpunkt der Berufung ist eine neue rechtliche Würdigung der Tat. Geprüft wird, ob das Gesetz mit dem Urteil wegen fahrlässiger Tötung korrekt angewendet wurde. Das Buch «Bergsteigen im Flachland» des Berner Schriftstellers Urs Mannhardt bleibt verboten. Mannhardt und sein Verlag hatten beantragt, dass das Bundesgericht das Lese-, Verkaufs- und Werbeverbot aufheben soll. Das Bundesgericht ist aber nicht auf die Beschwerde eingetreten. Verboten hatte das Buch das Handelsgericht Zürich Mitte September dieses Jahres als vorsorgliche Maßnahme. Der Grund? Mannhardt soll Passagen eines Reporters aus Österreich verwendet haben. Das Wetter? Heute ist es im Norden oft bewölkt. Stellenweise fällt Regen. Die Schneefallgrenze liegt bei 400 bis 800 Metern. Morgen gibt es ein windiges Gemisch aus Sonne, Wolken und örtlichen Schauern bei 4 Grad. Im Süden ist es ziemlich sonnig bei 9 Grad.
Sie hören Rendezvous, es ist 12.36 Uhr. Ein politisch heißes Thema hat heute Morgen den Ständerat beschäftigt, die Ausschaffung krimineller Ausländer. Nach dem Bundesrat und dem Nationalrat hat sich die Kleine Kammer für eine eigene Variante ausgesprochen, mit einer Härtefallregelung. Damit geht das politische Gezerre, wie die SVP-Initiative umgesetzt werden soll, weiter. Elisabeth Pestalozzi im Bundeshaus, 4 Jahre sind vergangen, seit das Stimmvolk die Ausschaffungsinitiative angenommen hat. Warum tut sich die Politik so schwer mit der Umsetzung?
Nun, nachdem die Stimmbevölkerung damals die Initiative angenommen hatte, bekam zuerst der Bundesrat ein Problem. Er hatte im Vorfeld ja immer argumentiert, die automatische Ausschaffung verurteilter Ausländer, die sei menschenrechtswidrig. Nun musste er eine Antwort finden auf die Frage, wie die Initiative umsetzen, ohne internationale Verpflichtungen zu verletzen. Und das war gar nicht so einfach. Justizministerin Sommaruga ließ deshalb gleich mehrere Varianten ausschaffen und präsentierte dann schließlich 2 davon. Eine sanfte und eine, die sich sehr eng an der SVP-Initiative orientiert. Der Bundesrat war klar für die sanfte. Nur wer zu mehr als 6 Monaten Gefängnis verurteilt wird, muss das Land verlassen. Der Nationalrat aber sprach sich deutlich für die schärfere Variante aus, zur automatischen Ausschaffung krimineller Ausländer auch bei kleineren Delikten.
Warum hatte sich der Nationalrat denn für eine so harte Linie ausgesprochen?
Daran war die SVP schuld oder das lag an der SVP, denn die war in der Zwischenzeit nicht untätig geblieben. Sie glaubte nicht, dass die Politik ihre Initiative in ihrem Sinn umsetzen würde und reichte gleich nochmals eine Initiative ein, die Durchsetzungsinitiative. Eine neue, noch rigidere Ausschaffungsinitiative mit einem ganzen Deliktekatalog, der in der Verfassung festgeschrieben werden müsste. Und die machte dem Nationalrat kräftig Angst, denn der dachte, schon wieder ein Abstimmungskampf zu diesem heiklen Thema und das erst noch eventuell im Wahljahr, das wollte der Nationalrat unter allen Titeln verhindern. Deshalb setzt er quasi diese Durchsetzungsinitiative um, bevor sie überhaupt zur Abstimmung kam oder kommt. In der Hoffnung, die SVP würde sie dann noch zurückziehen. Doch dieses Vorgehen wiederum passte der vorbereitenden Kommission des Ständerats nicht. Sie arbeitete einen eigenen Umsetzungsvorschlag aus, eine Art Kompromiss zwischen Bundesrat und Nationalrat.
Und eben diesen Kompromiss hat der Ständerat heute beschlossen. Wie dieser Vorschlag genau aussieht, das hören wir nun im Bericht von Philipp Burkhardt.
Fast 54.000 Ausländerinnen und Ausländer seien im letzten Jahr rechtskräftig verurteilt worden, gibt Ständerat Peter Föhn von der SVP zu bedenken, die ihre Ausschaffungsinitiative vor 4 Jahren in einer Volksabstimmung durchgebracht hat.
So viele Delikte ist eigentlich ungeheuerlich.
Deshalb sei die Ausschaffungsinitiative konsequent umzusetzen, betont Föhn. Darüber hat im Ständerat heute Morgen Einigkeit geherrscht. Doch was heißt konsequent? Die Kommission des Ständerates hat in einem Katalog aufgelistet, bei welchen Delikten automatisch eine Ausschaffung vollzogen werden soll. Dazu gehören, so Stefan Engler von der CVP,
möglichst alle Gewaltdelikte und alle Sexualstraftaten, die ein Verbrechen darstellen.
Die Version des Ständerates geht damit weiter als der Bundesrat. Aber sie ist enger gefasst als die Version des Nationalrates, die mehr oder weniger der Durchsetzungsinitiative der SVP entspricht. Als Zwängerei-Initiative ist diese in der Kleinen Kammer bezeichnet worden. Gesetze würden immer noch vom Parlament gemacht, betont Christine Egerseggi von der FDP. Dass man bereits Initiativen umsetze, über die das Volk noch gar nicht abgestimmt habe, gehe nicht an.
Das widerspricht krass unseren demokratischen Abläufen.
Auch Urs Schwaller von der CVP kritisiert das Vorgehen des Nationalrates.
Der nationalrätliche Weg ist von Angst getrieben. Angst vor einer Volksabstimmung ist aber ein schlechter Ratgeber.
Und Bundesrätin Simonetta Sommaruga gibt zu bedenken:
Der Gesetzgeber setzt angenommene Volksinitiativen um und nicht potenzielle Initiativen, bei denen die Unterschriften zusammengekommen sind, aber die der Bevölkerung noch gar nicht vorgelegt wurden.
In der Bundesverfassung sei auch das Prinzip der Verhältnismäßigkeit festgehalten, betont die Justizministerin. Dieses Prinzip habe das Schweizer Volk auch bejaht. Der Ständerat will dem Ausdruck verleihen, indem Richter in Einzelfällen von einer Ausschaffung absehen können, allerdings nur in beschränktem Ausmaß, nämlich dann, wenn die Ausschaffung für den Ausländer einen schweren persönlichen Härtefall bewirken würde. Dabei sei besonders der Situation von Ausländern Rechnung zu tragen, die in der Schweiz geboren oder aufgewachsen seien, heißt es im Gesetzestext. Im Spital sage der Patient dem Chirurgen ja auch nicht im Detail, was er genau zu tun habe, begründet Werner Luginbühl von der BDP.
Der Chirurg hat gewisse Spielräume, ob er operieren will und wie er operieren will.
Ausschaffungen nach einem präzisen Deliktskatalog, aber mit Ausnahmen bei Härtefällen, das ist die Lösung, die der Ständerat befürwortet, mit 28 zu 3 Stimmen bei 9 Enthaltungen. Seine Version hätte nach Angaben des Bundesamtes für Justiz im letzten Jahr zu rund 5'000 Ausschaffungen geführt, während mit der Version des Nationalrates über 11'000 kriminelle Ausländer des Landes verwiesen worden wären.
Der Ständerat zeigt sich also milder als der Nationalrat. Noch einmal zu Ihnen, Elisabeth Pestalozzi im Bundeshaus. Ihre Einschätzung, wie geht es denn jetzt weiter?
Es war interessant zuzuhören heute Morgen. Selbst Vertreter der SVP waren nicht grundsätzlich gegen diese ständerätliche Variante. SVP-Ständerat Peter Föhn hat einfach ganz klar signalisiert, mit der Härtefallklausel, also mit der Möglichkeit für Ausnahmen, damit könne er nicht leben. Der SVP-Mann hat damit einen möglichen Kompromiss vom Kompromiss vorgezeichnet, kann man sagen, die Ständeratsvariante ohne die Härtefallklausel. Gut denkbar, dass die beiden Kammern sich am Schluss auf diese Variante einigen, also auf diese Kompromiss vom Kompromissvariante, denn wenn sich National- und Ständerat nicht einig werden, dann wachsen die Chancen für die umstrittene Durchsetzungsinitiative.
Danke für diese Einschätzungen, das war Elisabeth Pestalozzi live aus dem Bundeshaus. Und so geht es hier im Rendezvous weiter. Der Folterbericht beschäftigt nicht nur die USA, auch Polen will Einsicht in die ganze, unzensierte Fassung. Nur Mann und Frau oder auch Mann und Mann, Frau und Frau. Wer mit wem eine Ehe eingehen darf, spaltet im Nationalrat die Meinungen. Und
16 Jahre in einem Lokal mit 16 Jahren denselben Kunden, da hängt man schon dran. Da hängt man sehr dran.
Über ein Ladeli-Sterben der besonderen Art in Österreich, kurz vor eins. Detailliert werden im Bericht der US-Senatskommission die CIA-Foltermethoden beschrieben, die Qualen, denen die Terrorverdächtigen ausgesetzt waren. Der Bericht ist für den amerikanischen Geheimdienst vernichtend. Völlig unwirksam seien die brutalen Methoden gewesen. Die CIA weist die Vorwürfe zurück. Priscilla Imboden.
Simulierte Ertränkung, den Kopf gegen die Wand schlagen, Drohungen, Familienmitglieder zu töten, sind nur einige der Foltermethoden, die im Senatsbericht detailliert beschrieben werden. Ein Gefangener durfte mehr als eine Woche lang nicht schlafen. Ein anderer erfror, weil er nackt an den Betonboden gefesselt gehalten wurde. Mit dem Bericht konfrontiert, sagte John McLaughlin, früherer CIA-Vizechef auf dem Radiosender NPR.
We may have made a few terrorists uncomfortable for a short period of time in order to get information that we felt was essential to protecting the United States.
Wir haben es vielleicht ein paar Terroristen ungemütlich gemacht für eine kurze Zeit, um Informationen zu erhalten. Aber Sie müssen an die damalige Zeit denken. Wir wussten, dass sich Osama bin Laden mit Atomwissenschaftlern getroffen hatte. Wir hatten eine tickende Zeitbombe. Eine Aussage, die sich so im Bericht nicht bestätigen lässt. Die Senatskommission kommt zum Schluss, dass das Folterprogramm keine Erkenntnisse brachte, die dazu dienten, Terroranschläge zu verhindern. Die Untersuchung von 20 von den Geheimdiensten aufgeführten solchen Fällen habe ergeben, dass die CIA die entscheidenden Informationen in Tat und Wahrheit auf anderem Weg oder mit herkömmlichen Befragungstechniken beschaffte. Der frühere CIA-Chef widerspricht.
The information we got was critical to not only capturing terrorists but disrupting plots.
Die Informationen, die wir erhielten, waren entscheidend, um Terroristen festzunehmen und ihre Pläne zu durchkreuzen. Der Geheimdienst beschrieb die Methoden als, Zitat, erweiterte Befragungstechniken. Der Senatsbericht bezeichnet sie als Folter. Dazu sagt der ehemalige CIA-Spitzenbeamte,
Torture is an ethical concept, but it's also a legal concept. And we went to the Department of Justice at least four times to make sure that what we were doing was not torture in a legal sense.
Folter ist ein ethischer, aber auch ein juristischer Begriff. Wir haben uns viermal beim Justizministerium erkundigt, um sicher zu sein, dass wir aus rechtlicher Sicht keine Folter anwendeten. Doch auch der frühere CIA-Vize John McLaughlin gibt zu, dass nicht alles mit rechten Dingen zu und her ging.
We would not have reported close to 20 cases to the Department of Justice ourselves if anyone was claiming that we were perfect here. In a way, I would say we self-policed this program.
Wir haben dem Justizministerium eine Reihe von Fällen gemeldet. Das hätten wir nicht gemacht, wenn wir dachten, alles sei perfekt. Wir haben es selber kontrolliert. So setzte die CIA das Folterprogramm mehrmals aus, passte es an und wandte es später kaum mehr an, bis es 2009 beendet wurde.
Aus den USA Priscilla Imboden. Das Verhör respektive Folterprogramm des US-Geheimdienstes war auch eine globale Angelegenheit, denn die USA haben die Gefangenen in geheime Gefängnisse auf aller Welt gebracht. Nach Polen zum Beispiel. Nun fordern die polnischen Behörden Einsicht in den vollständigen, ungeschwärzten Bericht. Frage an Osteuropa-Korrespondent Urs Bruder, was verspricht sich Polen davon?
In Polen beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft seit 6 Jahren schon mit dieser Sache. Da ist es nur logisch, dass sie jetzt auch den kompletten Bericht verlangt, weil er sie natürlich in ihren Ermittlungen weiterbringen könnte.
Wenn schon seit 6 Jahren Ermittlungen laufen in Polen, wie ernst ist es denn, den Behörden da wirklich Licht ins Dunkel zu bringen?
Das konnte man sich eine Weile lang tatsächlich fragen, denn dass der CIA in Polen folterte, wird seit bald 10 Jahren behauptet und die polnischen Verantwortlichen, also der damalige Regierungschef und der damalige Staatspräsident, die haben diese Vorwürfe stets vehement bestritten. Doch in letzter Zeit wurden ihre Dementis etwas vorsichtiger. Plötzlich heißt es jetzt nur noch, wir wussten von nichts oder Polen waren auf jeden Fall an der Folterung nicht beteiligt oder es gab sicher keine Gefängnisse im eigentlichen Sinn. Also man hat ein bisschen mit Worten gespielt und sich ein bisschen darum herumgedruckst. Aber ich glaube, die Masse an Indizien in der letzten Zeit hat die Sache verändert, die Ausgangslage verändert. Und diesen Sommer hat ja der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg Polen mitverantwortlich gemacht für die Inhaftierung zweier Terrorverdächtiger durch den CIA in Polen. Polen habe so Folter ermöglicht und muss deshalb Schadenersatz zahlen, diesen Gefolterten, je 100.000 Euro. Da hat sich die Situation geändert.
In welchem Ausmaß war Polen denn am Folterprogramm beteiligt? Was weiß man da?
Das lässt sich, glaube ich, nach wie vor noch nicht sagen. Die Vorwürfe stützen sich jeweils auf Einzelfälle, auch in diesem Bericht, der jetzt veröffentlicht wurde. Da geht es um Einzelfälle. Es wird nicht ein volles, umfassendes Bild geliefert. Sicher ist, dass man in Polen tätig war in den Jahren 2002 bis vielleicht 2004 und dass es mehr als ein Fall gab. Aber genaueres kann man, glaube ich, nicht sagen.
Polen ist ein Land unter vielen, das mit dem amerikanischen Geheimdienst zusammengearbeitet hat. Wie gehen denn andere osteuropäische Länder mit den Vorwürfen um?
Litauen zum Beispiel war auch diesem Vorwurf ausgesetzt. Dort kam ein Untersuchungsausschuss zum Schluss. Ja, wir haben für den amerikanischen Geheimdienst solche Gefängnisse eingerichtet, das geben wir zu. Aber der der Ausschuss kam auch zum Schluss, dass man nicht mehr sagen könne, ob diese Gefängnisse genutzt worden seien oder nicht. Rumänien ist auch mit diesem Vorwurf konfrontiert. Dort wurde stets geleugnet. Eine parlamentarische Untersuchungskommission kam zum Schluss, da war nichts. In dieser Hinsicht ist also Polen doch auch ein Vorbild. Man geht dort zwar langsam, aber vorbildlich vor. Es läuft offenbar sogar ein Geheimverfahren gegen den damaligen Chef des polnischen Geheimdienstes. Wenn er verurteilt würde, der Mithilfe an diesen Folterpraktiken in irgendeiner Form, dann könnte ihm lebenslange Haft drohen. Und falls er Aussagen macht in diesem geheimen Prozess, dann könnte er je nachdem auch den damaligen Staatspräsidenten und den damaligen Regierungschef belasten, die nach wie vor behaupten, sie hätten damals von nichts gewusst.
Das sind die Einschätzungen und Informationen von Urs Bruder, unserem Osteuropa-Korrespondenten. Zehn Minuten vor eins. Wer verheiratet ist, soll nicht mehr Steuern zahlen müssen als Ledige. Das fordert die Familieninitiative der CVP. In diesen Minuten diskutiert der Nationalrat darüber. Der CVP-Vorschlag kommt gut an. Sogar der Bundesrat unterstützt die Initiative. Doch für viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier hat sie einen Haken. Sie will nämlich gleich noch in die Verfassung schreiben, dass ein Ehepaar aus einer Frau und einem Mann besteht. Das wäre ein Zeichen gegen die Ehe für Homosexuelle und gegen einen Wandel des Familienbilds.
Wenn wir heute hingehen und diese Definition in die Verfassung schreiben, dann sehe ich die Gefahr, dass wir in Zukunft immer dann, wenn wir den eingetragenen Partnerschaften einen Schritt geben wollen, dass es dann heißt, wir haben die Ehe aber exklusiv heterosexuell definiert und im Geiste verletzt ihr jetzt die Verfassung, wenn ihr den eingetragenen Partnerschaften zu viele Rechte einräumt.
Sagte in der Debatte FDP-Nationalrat Andrea Garoni. Ja, wohin soll die Gesellschaft Steuern in Familienfragen? Dominik Meyer ist in der Wandelhalle des Nationalrats mit jungen Parlamentariern ins Gespräch gekommen.
Martin Candinas, 34-jährig, verheiratet, zwei Kinder, CVP.
Die idealste Form einer Familie ist nach wie vor die Ehe. Und darum finde ich auch, darf die Ehe auch besser gestellt werden gegenüber anderen Lebensformen.
Andrea Geisbühler, 38-jährig, verheiratet, ein Kind, SVP.
Ich habe schon das Gefühl, dass es wieder wichtiger wird. Vielleicht nicht nur eben Karriere, sondern dass man eben auch schaut mit der Familie, mit heiraten.
Zwei Nationalräte, die für die traditionelle Ehe eintreten. Andrea Geisbühler und Martin Candinas möchten die Ehe festschreiben als Gemeinschaft von Mann und Frau. Es geht um mehr als einen neuen Satz in der Bundesverfassung. Gesellschaftliche Entwicklung und Zeitgeist bringen knifflige Fragen aufs politische Parkett. Sollen Homosexuelle Kinder adoptieren dürfen? Soll die künstliche Befruchtung auch Singles offenstehen? Fragen, die die jungen Eltern Geisbühler und Candinas mit einem klaren Nein beantworten.
Im Prinzip hat ein Kind einen Vater und eine Mutter. Und dass hier dann Tür und Tor geöffnet wird für alle möglichen Lebensformen und für die Besserstellung der Lebensformen, da habe ich Mühe damit.
Auch deshalb wollen Konservative wie Candinas die Ehe als Verbindung von Mann und Frau in die Verfassung schreiben. Es trennen sie Welten von linken und bürgerlichen Gesellschaftsliberalen und ihren Visionen. Von Martin Neff etwa, 44-jährig, homosexuell, SP.
Ich sehe nicht ein, warum man nicht als gleichgeschlechtliches Paar den gleichen Vertrag mit denselben Rechtsfolgen eingehen kann, auch mit denselben Pflichten wie ein Mann und eine Frau.
Oder Katrin Bertschi, 35-jährig, ledig, kinderlos, Grünliberale.
Wir möchten die Ehe für alle öffnen, auch gleichgeschlechtlichen Paaren die Ehe ermöglichen, aber eben auch heterosexuellen Paaren die eingetragene Partnerschaft ermöglichen. Also ein Modell, so wie es beispielsweise Frankreich kennt.
Bertschi und Neff, die beiden Nationalräte, wollen gleich lange Spiesse für alle Paare und Lebensgemeinschaften, egal wie sie zusammengesetzt sind.
Es ist einfach eine sehr liberale Gesellschaftspolitik und eine Gleichstellungspolitik, eine Gleichstellung der verschiedenen Lebensmodelle, dass der Staat sich nicht einmischen soll, was für ein Lebensmodell jemand wählt.
Beim Heiraten, beim Erben, beim Einbürgern, gleiche Rechte für alle wollen die beiden auch dort, wo es auch für andere liberale Politiker heikel wird. bei der Adoption etwa oder bei der Samen- oder Eizellenspende.
Ich glaube nicht, dass es Aufgabe des Staates ist, Kinderwünsche von Menschen moralisch irgendwie zu bewerten. Und ich glaube auch nicht, dass die Art und Weise, wie ein Kind gezeugt wird oder auf die Welt kommt, entscheidend dafür ist, ob dieses Kind in Liebe und in guten Betreuungsverhältnissen aufwachsen kann.
Sagt SP-Nationalrat Martin Neff. Die Vorstellungen der gesellschaftsliberalen Turbos bewegen sich nicht etwa im luftleeren Raum. Im Sommer empfahl ein Gutachten im Auftrag des Bundesrats in vielen Punkten praktisch dieselben Schritte. Ehe- und Adoptionsrecht für Homosexuelle zum Beispiel und gleiche Familienrechte für Unverheiratete. Konservative wie CVP-Nationalrat Martin Cantinas sind gewarnt.
Gewisse Grenzen müssen wir setzen, damit nicht alles einfach zugelassen und normal wird. Irgendwo, finde ich, sollten wir die Familie bestehend aus Mann, Frau und Kindern schützen.
Heute entscheidet der Nationalrat über die Familieninitiative. Er entscheidet damit auch, ob die traditionelle Ehe in die Verfassung geschrieben werden soll. Und da stellen sich die ganz großen Fragen. Das hier ist mehr als ein bloßer Ehestreit.
Heftli und Zeitungen gibt es dort, Lottoscheine, Konzertkarten, Zigaretten, aber auch amtliche Formulare. In der Trafik, einer Art Kiosk. Sie ist aus dem österreichischen Alltag so wenig wegzudenken wie das Kaffeehaus. Doch während die Kaffeehäuser einen Boom erleben, herrscht bei den Trafiken Not. Immer mehr dieser Kleinstläden mit ihrem Tabakverkaufmonopol schließen. Zurzeit sind es besonders viele. Denn den Trafikanten wird der Ausstieg bis Ende Jahr mit einer Prämie versüßt. Joe Schelbert über die Gefährdung eines Stücks österreichischen Kulturgutes.
Die Trafik neben dem Hanusspital in Wien-Penzin. Noch ist die Tür offen, noch gibt es hier Zigaretten und einen Schwatz mit dem Trafikanten obendrein. Doch bald wird Stefan Weismann hier schließen, für immer, so wie 100 andere Trafikanten in diesem Jahr allein in Wien. Die Margen beim Tabak und der Umsatz bei den Zeitungen brachen in den letzten Jahren dramatisch ein.
Klar, diese Zeitungen im Computer, aber das macht nicht das Gros aus. Was viel Umsatz gekostet hat, war die Hauszustellung der Tageszeitung. Was aber noch ausmacht, ist diese Preisspielchen der Tabakindustrie um Marktanteile, das bringt im Endeffekt uns Trafikanten um.
Der Preiskampf der Tabakindustrie bedeutet für viele Trafikanten das aus, obwohl seit Kaiser Josefs Zeiten, also seit dem 18. Jahrhundert, Österreichs Tabakmonopolverwaltung dafür sorgt, dass es Tabakwaren nur in der Trafik gibt. Und als sozialpolitische Maßnahme wird nur Trafikant, wer mindestens zu 50% behindert ist. So wollte Österreich den Kriegsversehrten eine Lebensgrundlage geben. Doch gearbeitet wird auf eigene Rechnung und das wird immer schwieriger.
Ein Invalider mit 50% Invalidität sollte eigentlich auch nur 50% leisten. Und wir stehen da herinnen bis zu 66 Stunden in der Woche. Und das noch ohne Urlaub und ohne Weihnachtsgeld oder sonst was. Also ein bisschen Lebensqualität sollte man auch den Trafikanten zugestehen.
Tina Reisenbichler von der Tabakmonopolverwaltung weiß um die Schwierigkeiten der Trafikanten. Und so öffnete sie mit Hilfe der Tabakindustrie einen Fonds, der es älteren Trafikanten oder solchen mit schlecht gehenden Trafiken ermöglicht, auszusteigen.
Ein Geschäft ist erst lebensfähig ab einem Tabakumsatz von 400.000 Euro. Dann bleibt den Trafikanten zumindest 1.500 Euro netto über. Das heißt, wir haben uns diese ganze Landschaft angeschaut und haben denen angeboten, sollten sie schließen wollen, dann bekommen sie eine Prämie, müssen dort nehmen.
20.000 bis 40.000 Euro erhält ein Trafikant, der aussteigt. Österreichweit sinkt damit die Zahl der Trafiken von einst über 3.000 auf gegen 2.000, in der Hoffnung, dass die, die weitermachen, besser überleben können. Aber in vielen kleinen Dörfern oder in den Stadtrandgebieten wird dieser wichtige Treffpunkt, dieses immaterielle Kulturgut, verschwinden. Das weiß auch Tina Reisenbichler von der Tabakmonopolverwaltung.
Da geht was verloren. Aber ich kann nichts machen. Wenn die Post weggeht, der Lebensmittelhandel weggeht, wenn niemand mehr einkaufen geht, also die Kommunikation generell verlagert sich leider woanders hin. Es ist der Zahn der Zeit. Es tut mir auch manchmal weh.
Ende Januar sperrt Stefan Weismann seine Trafik in Penzing zu. Ab Weihnachten will er die Kundschaft darüber informieren. Es wird ihm nicht leicht fallen.
Es ist sicherlich nicht einfach. Ich gehe mit einem lachenden, aber auch mit einem weinenden Auge da heraus. Denn 16 Jahre in einem Lokal mit 16 Jahren denselben Kunden, da hängt man schon dran. Da hängt man sehr dran.
Noch füllen seine Kunden Lottoscheine aus, halten einen Schwatz mit ihm oder kaufen eine Zeitung oder eine Packung Memphis. Und manch einer raucht, ohne es zu wissen, letztmals eine Zigarette hier drin. Zum Prüfen der Ware, wie es die Trafikverordnung erlaubt. Und Stefan Weismann träumt davon, mit der Schließungsprämie eine andere Trafik zu übernehmen, eine, die bleibt.
Dankeschön. Wiedersehen, danke.
Das war ein Bericht von Joe Schelbert und damit ist es eins geworden. Gleich im ersten und vierten das Tagesgespräch mit dem Anti-Folter-Experten Marco Mona über seine Entrüstung, aber auch darüber, wo er die Chancen des US-Folter-Berichts sieht. Nach den Schlagzeilen, heute mit Thomas Fuchs.
Der Ständerat möchte die SVP-Ausschaffungsinitiative anders umsetzen als der Nationalrat. Die kleine Kammer ist für eine Härtefallregelung, die vor allem Sekondos zugutekommen könnte. Das Gezerre um die Umsetzung der Initiative geht also weiter. Bei der Bekämpfung der Ebola-Epidemie in Westafrika gibt es laut der Weltgesundheitsorganisation WHO zwar Fortschritte, aber das tödliche Virus sei noch lange nicht eingedämmt. Die aktuelle Ebola-Epidemie forderte bisher über 6.300 Tote. Und die polnische Staatsanwaltschaft beantragt Einsicht in den gesamten Bericht über die Foltermethoden des US-Geheimdienstes CIA. Man hoffe so auf neue Beweise bei den Untersuchungen über geheime CIA-Gefängnisse in Polen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.